Du bist zu beneiden. Mit diesem Gedanken habe ich vor 14 Tagen die letzte Predigt hier über die Seligpreisung geschlossen. Auf zwei ganz unterschiedliche Personengruppen zielte dieser Gedanke, du bist zu beneiden. Auf der einen Seite die Person, denen Jesus das zuspricht, du bist zu beneiden. Auf der anderen Seite denjenigen aber auch, die bei diesen Sätzen oder in denen bei diesen Sätzen so eine Sehnsucht wach wird. So eine Sehnsucht danach, dazu möchte ich auch gerne gehören. Dazu möchte ich auch gerne gehören zu solchen Menschen, von denen Jesus Christus sagt, du bist zu beneiden. Und zu beiden Gruppen haben sich im Verlaufe der Woche Gespräche ergeben, haben sich Personen gemeldet, die mir sagten, Lothar, ich gehöre zu der einen oder ich gehöre zu der anderen Gruppe. Wir konnten miteinander beten. Es hat sich was getan im Leben. Christus selbst hat gesprochen. Heute möchte ich mit diesen Seligpreisungen, mit den nächsten Seligpreisungen weitermachen. Das sind ja 7 insgesamt oder 8. Und wir haben nur die ersten benutzt. Heute nehmen wir den mittleren Bereich und nächsten Sonntag die letzten. Sie stehen im Matthäusevangelium. Und ich vertraue wieder darauf, dass Jesus Christus in seinem Wort und der Auslegung heute, dass er das zu seinem eigenen macht. Dass er wiederum anspricht und sagt, ja, guck mal, du gehörst zu den Menschen, die zu beneiden sind. Und dass es auf der anderen Seite aber auch Menschen gibt, in denen diese Sehnsucht wieder neu geweckt wird. Jesus, ich möchte auch so gern dazugehören. Zu den Menschen, die du hier im Blick hast. Ich lese jetzt einmal diesen Bereich der Seligpreisung, diese 4 Seligpreisungen, über die wir jetzt gleich auch miteinander reden werden. Kriegen wir den Ton hin? Der schwankt irgendwie. Jetzt habe ich... Nee, für mich sehr ungünstig jetzt. Uwe. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Glücklich zu preisen sind die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Glücklich zu preisen sind die, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Worte, die es in sich haben. Weil Jesus so eine Dimension anspricht, zu der es tief im Inneren des Menschen eine ganz große Sehnsucht gibt. Wir wollen eigentlich, dass es gerecht zugeht. Wir wünschen uns eine Welt ohne Gewalt. Wir erhoffen uns einen achtsamen Umgang miteinander, der Verständnis für die Möglichkeiten und die Nöte der Menschen hat. Doch wie weit sind wir heute davon entfernt? Wer nur im Ansatz darüber nachdenkt, was Jesus hier sagt, der muss zu dem Entschluss kommen, Jesus, du musst entweder ein Träumer sein, ein Spinner, wie kann man von sowas reden? Oder aber, du sprichst eine Dimension an im Leben, die über unser menschliches Vermögen hinausgeht. Wir gehen die Sätze mal einzeln an. Vers 5. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Ich gebe es ja zu, ich habe mich schwer getan mit diesem Wort Sanftmut. Ich habe es einfach stehen gelassen. Ich habe von anderen Übersetzungen mal geguckt, aber ich denke, das drückt das alles nicht so richtig aus. Ich bleibe bei diesem Wort Sanftmut.
zu ersetzen, das ist immer nur halb von seibig. Einerseits spricht Sanftmut nämlich so etwas an wie eine angemessene Bescheidenheit, könnte man sagen, die nicht darauf aus ist, dass man irgendwie selbst im Mittelpunkt steht. Mehr noch, eine Person, die innerlich mit sich im Reinen ist, kann sich daran freuen, jemanden zu unterstützen, jemand anderen zu unterstützen und zu sehen, wie dieser andere, ich sag's mal, groß rauskommt. Dann beschreibt Sanftmut aber auch etwas so wie eine Charaktereigenschaft. Eine Charaktereigenschaft, die sich ganz bewusst von Gewalt distanziert. Jemand also, der nicht in einen unkontrollierten Zorn ausbricht. Jemand, der eine Kränkung nicht mit Vergeltung zurückschlägt. Und die Person, die verhält sich nicht so, weil sie die Zusammenhänge nicht versteht, die da gerade ablaufen, sondern weil sie von einem ganz feinen Charakter geprägt ist. Zu beneiden sind die Menschen, diese Menschen, sie haben Mut, auf ganz sanfte Art und Weise zu leben, was Gott sich eigentlich von den Menschen als der Krone der Schöpfung so vorgestellt hatte, wie er ihn geschaffen hat. Und von so einem sanftmütigen Menschen geht eine große Anziehungskraft aus. Wir erkennen ganz schnell den unschätzbaren Wert eines solchen Menschen. Sanftmütig zu sein. Wünschen uns, das wären wir auch. Und dann wird dieser Gedanke wieder ganz schnell torpediert von unserem stolzen und auf dem eigenen Vorteil bedachten Ego. Das passt nämlich nicht da rein. In einen sanftmütigen Menschen passt nicht ein großes Ich. Da passt ein großes Du hinein. Und Jesus erklärt diese sanftmütigen Menschen zu Landbesitzern. Sie werden die Erde besitzen. Gott selbst wird ihnen dieses Land übertragen. Wird, steht da. Steht nicht, sie sind. Das heißt, Jesus bringt hier eine Verheißung zum Ausdruck. Er formuliert sie. Eine Verheißung, die er ausspricht, sie gilt für die Zukunft. Sie gilt nicht für heute, ja deutlicher noch gesagt, sie gilt noch nicht mal für diese Welt. Sie wird zum Zuge kommen, wenn sich Gott, der den Himmel regiert, auch die Erde seinem Willen untertan machen wird. Doch Sanftmütige lassen in ihrem reinen Wesen schon ein wenig davon aufblitzen, was durch Gottes Wirken denn einmal werden soll, was daraus entstehen soll. Zu beneiden bist du. Zu beneiden, wenn in Gott in dir schon das hineingelegt hat, was einmal werden soll, für viele werden soll. Wenn du da so eine Begabung zu hast, das zum Ausdruck zu bringen, diese Art des Wesens Gottes, wenn sich diese bei dir beheimatet hat, wenn dir Gott bereits in dein Leben etwas hineingelegt hat, was er einmal in großen Stil schaffen will. Zu beneiden bist du. Schau mal den nächsten Bibelvers an, den Vers 6. Dort heißt es, glücklich zu preisen sind die, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Ich versuche uns mal kurz auf eine Reise mitzunehmen. Nehmen wir einmal an, wir sitzen vor dem Fernseher und schauen uns eine Nachrichtensendung an. Und nehmen wir einmal an, in dieser Nachrichtensendung würde alles ausgeblendet, was nicht in irgendeiner Art und Weise mit Ungerechtigkeit in dieser Welt zu tun hätte. Ja, haben wir das Bild? Da ist also der Fernsehansprecher, der sagt dann, guten Abend, wir schauen hier die Tagesschau oder was auch immer. Blups. Sendepause. Und vermutlich bei ganz vielen Sendungen ist das dann so. Und jetzt noch der Wetterbericht. Alles, was sich dazwischen abspielt, ja, nehmen wir es doch mal wahr. Alles, was sich dazwischen abspielt, handelt doch primär, wird aufgelistet um die Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt. Und da ist viel aufzuzählen. Da ist viel zu nennen. Und viel Leid. Gut, mit so einer Nachrichtenpause, da könnte man leben. Das wäre ja, und vielleicht kommt ja mal eine gute Nachricht dazwischen. So ein Highlight. Damit könnte man leben. Aber mit ständiger Ungerechtigkeit, da müssen wir leben. Da müssen wir leben hier in dieser Welt. Und Jesus hat mit diesem Satz die Jünger, die Christen im Blick, die am eigenen oder an anderem zugefügten Unrecht wirklich leiden. Denen das nicht nur so irgendwie abgeht, sondern die darunter leiden, dass das so ist. Und das ist wirklich auch nicht bei allen Christen gleich. Manche schauen ganz unbeteiligt darüber, und anderen geht das ganz tief zu Herzen, wenn sie das miterleben, vielleicht sogar auch, wie machtlos sie selbst dem ausgeliefert sind. Und Jesus spricht hier mit seiner Verheißung die Letzteren an. Diese Christen leiden sozusagen mit Jesus Christus. Er selbst leidet daran, an der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und er sagt, sie werden erleben, dass es einmal im Grundsätzlichen zur Beseitigung dieser Ungerechtigkeit kommen wird. Ihr Lieben, die ihr dort von Gott ein besonderes Gespür bekommen habt. Das gibt es. Das ist nicht nur traurig, weil ihr die Not seht, weil sie zu Herzen geht, sondern das hat auch diese andere Seite. Ihr dürft an diesem ganz großen Ziel festhalten. Christus wird diese Ungerechtigkeit einmal beseitigen. Gott wird es einmal schaffen. Und du wirst dabei sein. Du wirst dabei sein. Und gerade für dich wird es eine Freude sein, zu sehen, was Gott dort Neues schafft. Und in dich hat Christus schon etwas hineingelegt von dem, was neu einmal werden soll. Darum bist du zu beneiden. Du hast für die Sicht, für die kommende, schon eine neue Sicht bekommen. Für die kommenden Ereignisse. Gleichzeitig ist dieses Wort Jesu aber auch so etwas wie eine Motivation für alle Christen. Wo es nämlich in unserem Handlungsfeld, in unserem Erfahrungsfeld liegt, dass Gottes gerechter Wille zur Anwendung kommt. Da sollten wir ihn auch praktizieren wollen sollen. Da sollten wir dabei sein, ihn umzusetzen. Und wie wäre das? Wenn es um andere geht, dann ist es vielleicht eher zu sagen, ja mal, das machst du aber falsch da. Das ist aber ungerecht. Wie wäre das denn, wenn du am anderen Ende anfängst? Wenn ich am anderen Ende anfange? Wenn wir an dem Ende anfangen, wo es um unser ungerechtes Handeln geht. Dass wir das stoppen. Dass es eben nicht zu dem ungerechten Handeln an dem anderen kommt. Und das wirklich als Mensch zu wollen, das ist die Christen herausfordernde Gabe Gottes. Und wieder eine Gabe, die gegen unser Ego spricht. Frank hatte das Beispiel ja gebracht in der Einleitung zu diesem Gottesdienst, von dieser, ich sag mal, Dreifach-Musikanlage, die da ist. Ja? Dankeschön, ich schicke sie ein. Oder eben, nee, da stimmt was nicht. Sie haben sich vertan. Wollen wir das nicht in Ordnung bringen? Ich glaube, wir können das übertragen auf unser Leben, in unsere Situation hinein. Weißt du, du bist zu beneiden, wenn das eigentlich in dir keine Frage mehr ist, wie soll ich mich dann verhalten? Sondern wenn Christus das gewirkt hat, dass dein Denken wirklich anders ist, nicht auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern wenn es wirklich von Herzen ehrlich ist. Du bist zu beneiden, wenn Gottes Geist da so viel Raum schon in dir ergriffen hat. Ich lese den Vers 7. Glücklich zu preisen sind die, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Glücklich zu preisen sind die, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Also Barmherzigkeit hatte im Judentum eine ganz starke Tradition. Barmherzig zu sein, das war angesehen. Wer das war, der galt was. Also wer armen Menschen geholfen hat, der war was Besonderes. Damit konnte man sich rühmen. Ich hab's getan. Allerdings gab es damals so eine kleine Vorbedingung. Die Person, an der man Barmherzigkeit üben sollte, die musste zuvor ein entsprechendes Element zeigen. Und zwar zeigen, zum Ausdruck bringen, dass sie die Barmherzigkeit bedarf. Oder wenn es um Fehlverhalten ging, genauer, dann musste die Person Reue zeigen. Und dann war der andere gegenüber so weitherzig, dass er Barmherzigkeit zeigte. Können wir das übertragen? Das ist ja gar nicht so weit entfernt, ne? Da hat dir jemand Unrecht getan. Du könntest ja sagen, ja, das war verkehrt. Aber ich will es dir nicht nachtragen. Aber wie häufig ist denn dieser Gedanke zuerst da, dass ich sage, nee, da warte ich mal. Die Person soll erstmals das realisieren, dass sie sich falsch verhalten hat mir gegenüber. Die soll bitteschön erstmal sagen, hör mal, das war falsch, was ich dir getan habe. Dann kann ich derjenige sein, der barmherzig ist. Dann will ich das ja gerne sein. Aber erstmal bedarf es dieses. Manchmal meine ich, die Züge von damals im Judentum bis heute haben sich gar nicht so sehr verändert. Erst ist die Botschaft, hast du deine Kapitulation zum Ausdruck zu bringen und dann bin ich so großzügig, so barmherzig, dass ich sage, ja, ich stimme dir zu. Doch den Personenkreis, den Jesus hier meint, der hat eine ganz andere Denke. Barmherzigkeit, barmherzig zu sein, ist nicht eine von ihm mal geübte Tätigkeit. Herzliches Erbarmen zu haben, das ist ein Wunsch, der aus dem eigenen Herzen kommt, der zum eigenen Ich gehört mittlerweile. Und ich meine, da haben doch Christen eine gute Voraussetzung. Wie haben wir gerade in dem Lied gesungen, in dem zum Ausdruck kommt, hör mal, Jesus, du hast mich zuerst geliebt. Da war nicht von der Vorbedingung die Rede. Da war davon die Rede, dass er es tut und ich mich dabei wiederfinden darf. Und genau das meint Jesus hier auch. Lass doch deine Barmherzigkeit, lass es doch etwas werden als eine Gabe Gottes, die in dir, in deinem Leben Raum greift. Und wenn das Raum greift in dir, in deinem Wesen Besitz nimmt, dann wirst du merken, da verändert sich so viel. Wie bist du doch ein armer, geplagter Mensch, wenn du dauernd die Schuld, die jemand anderes an dir verübt hat, dem anderen nachträgst. Du bist dauernd am Hinterhertragen und machst dich abhängig von dem anderen. Aber wie ist das doch eine Veränderung, wenn du davon loskommst? Wenn du barmherzig sein kannst, dass nicht die Voraussetzung, die Voraussage sein muss, dass der andere an dir Reue gezeigt hat, zu dir gekommen ist. Sondern wenn du barmherzig sein kannst, dein herzliches Erbarmen, dein Herz zeigen kannst dem anderen, auch wenn er an dir verkehrt gehandelt hat. Jesus sagt, zu beneiden sind die. Zu beneiden sind solche Menschen, in denen die Denkes verändert wurde. Willst du auch zu solchen gehören, die da zu beneiden sind? Jesus sagt, Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Um mal die vierte und letzte der Seligpreisung für heute zu sprechen. Das sind ja einzelne Sätze, die immer in eine ganz andere und eine unterschiedliche Richtung gehen. Der mittlere Part heute geht eher, wie vorhin schon mal gesagt wurde, eher um Charakterzüge, die wir auch haben. Und die, auf die Christus verändernd Einfluss nehmen möchte. Und jetzt kommt noch einer. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Im Frühjahr dieses Jahres verstarb Günter Grass. Ein Mann, der sich als Schriftsteller von Welt in viele Themen einmischte und Kommentare losließ. Und vor ein paar Jahren produzierte dieser Schriftsteller mal so ein wirklich pikante Schlagzeilen über sich selbst. Das war überschrieben: Es musste einmal heraus. Es muss einmal gesagt werden. Und gemeint war, sein eigenes, Günter Grass, Bekenntnis im Zweiten Weltkrieg während des Nationalsozialismus bei der SS gewesen zu sein. Den hochbegabten Literatur-Nobelpreisträger, den hat es gequält. Über viele, viele Jahre gequält. Da gab es einen Punkt, der war so bedeutend, den sollte eigentlich niemand sehen. Aber das tat weh, immer damit zu leben. Wie ist das in unserem Leben? Du und ich, kennen wir auch solch einen Punkt, der uns eigentlich gequält hat? Oder der Ort, da ist jetzt nicht mit gemeint, da muss man nach Jerusalem pilgern, dass da ein Kreuz irgendwo steht und da muss man da sein. Das ist es nicht. Da wirst du dieses Kreuz nicht mehr finden. Wir können uns das reine Herz, von dem Jesus hier redet, auch nicht selber machen. Weder durch so eine Pilgerreise oder durch gute Taten, durch Gemeindebesuch oder den Versuch, anständig zu leben. Darf ich mal sagen, in puncto reines Herz kann ich nicht mein eigener Schornsteinfeger sein. In puncto reines Herz kann ich nicht mein eigener Schornsteinfeger sein, der in mich selbst in meinen Schornstein hineinkriegt und das von innen sauber machen möchte. Das Einzige, was passiert, ich werde nur schwarz dabei und ich bleibe schwarz. Ob ich mich nach innen oder nach außen kehre. Schon am Anfang der Bibel heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Jugend an böse. Wie wahr? Und Jesus formuliert es einmal anders. Er sagte, aus dem Herzen kommen böse Gedanken und alles Lasterhafte. Das ist es, was Menschen verunreinigt. Aber was muss geschehen? Ein Zeitschreiber hat es für mich einmal auf den Punkt gebracht und einer Vertonung vor etlichen Jahren von Andrew Crouch ist es ganz tief in mein Herz hineingekommen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51. Und dabei benutzt der Psalmschreiber das hebräische Wort für schaffen, das nur von Gott gebraucht werden kann. Das nur für Gott und von Gott gebraucht wird, so muss es sein. Nur Gott, der Schöpfer, so bringt es dann auch zu, der kann das wirklich machen. Ein neues Herz schaffen, ein reines Herz. Dazu braucht es eben die Kraft, die die Erde erschuf. Es braucht den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, um unsere Herzen wirklich zu reinigen. Drunter geht es nicht. Und im Zentrum sollen wir so rein sein. So dürfen wir so rein sein, so sagt Jesus, weil das möglich ist. Weil Gott seine Kraft an uns wirken lassen möchte. Und so werden wir Gott schauen. Aber lass mich noch etwas anfügen, was Christus große Sorge bereitet. Viele Menschen nicken zu dem, wenn ich erzähle, auf Golgatha, ja, ja, ja. Dazu singen sie vielleicht auch noch das Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, das Passionslied, gegrüßet seist du mir. Aber sie grüßen nur von Ferne und gehen dann wieder aus dem Gottesdienst. So, als ob nichts geschehen wäre. Wirklich bei dem gekreuzigten Christus zu sein, Wahnsinn im Leben. Dann entsteht vielleicht so etwas, was man hier ja in dieser Region doch immer wieder antrifft, so eine fromme Fassade, christlich, fromm. Aber durch weiße Farbe ist das Herz noch nicht weiß, ist das Herz noch nicht rein. Ich spitze es auch mal nochmal zu, du kannst auch nicht zu dem gekreuzigten Christus kommen, wie du einmal vielleicht jetzt zur Sommerzeit in einen Ferienort fährst, für 3 Wochen, um Urlaub zu machen. Das meint Jesus auch nicht. Letztendlich ist es nicht die Frage, warst du dort, wo das Herz gereinigt wird, sondern bist du dort? Lebst du dort, wo Gott das Herz reinigt? Wird deine Lebensmitte von diesem Ort bestimmt? Von diesem Handeln Christus bestimmt? Dein Denken? Das lohnt sich. Jesus sagt, die werden Gott schauen, so wie wir uns sehen. Die werden Gott schauen. Sag mal, sind diese Menschen nicht zu beneiden, die Gott so sehen werden, dass nichts mehr dazwischen ist? Jesus sagt, hör mal, du bist zu beneiden. Du bist zu beneiden, der sich an diesem Ort aufhält. Oder habe ich in dir die Sehnsucht geweckt? Oder besser gesagt, hat Gottes Geist sie geweckt? Dass du sagst, ich möchte auch zu denen gehören, die zu beneiden sind, so wie Jesus sie hier in den Seligpreisungen anspricht. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Und nach dem Lied werden wir uns diesen kleinen Zetteln zuwenden, die auf den Plätzen liegen. Ich habe sie ausgelegt, mit einem Stift versehen. Und ich wollte die Möglichkeit geben, dass du mal ein Gebet formulierst, dass du gerne Jesus Christus sagen möchtest, unter diesem Eindruck des heutigen Gottesdienstes. Das behältst du für dich. Ich habe es extra so schmal gemacht, das kannst du, wenn du möchtest, in deine Bibel einlegen oder sonst irgendwo. Aber versuch mal, wenn du Christ bist, das für dich auszufüllen. Wo stehe ich da? Wo halte ich mich da eigentlich auf? Und wenn du noch nicht zu denjenigen gehörst, die Jesus hier wirklich anspricht, weil sie seine Jünger sind, werde ich nächsten Sonntag mehr erklären darüber. Wenn du noch nicht wirklich zu denen gehörst, dann lade ich dich ein, dass wir nach dem Gottesdienst auch miteinander reden. Oder es werden noch andere Leute da sein. Jesus möchte, dass wir alle zu diesem Personenkreis gehören, von dem er wirklich so sagen kann, aus tiefster innerer Überzeugung, du bist zu beneiden. Ich lasse daher nach dem Lied noch ein wenig Zeit und die Möglichkeit, das auszufüllen. Und dann wird es auch hier weitergehen.